Kapitel 20. Einfach durchatmen. Amy. Er war jeden Tag im Studio und hat seinen Dienst abgeleistet. Jeden. Jeden Tag kam er hier hereinspaziert, hat den Captain bei mir abgeliefert, danach ohne zu murren und ohne einen Grund zur Beschwerde zu geben, Handtücher aufgefüllt und gewaschen. Meist hat er zuerst erledigt, was es zu erledigen gab, anschließend Sport gemacht und dann ein weiteres Mal aufgefüllt und eingesammelt, was sich in der Zwischenzeit ergeben hat. Er dachte sogar daran, jemandem vom Team Bescheid zu geben, falls eine Maschine noch lief, wenn er gehen musste. Dazu war er wie immer, allerdings ohne gestohlene Küsse. Gleichzeitig hat er Amber jeden Tag mindestens ein lustiges oder niedliches Foto des Captains geschickt und einen Statusbericht abgeliefert. Dass er beim Arzt mit ihm war und er gesund wäre, aber keinen Chip hat. Dass er sein Fahndungsfoto überall verteilt hätte, um seinen Besitzer zu finden, falls ihn jemand vermisst. Was er gern isst, was nicht so sehr und wie übel seine Fürze stinken würden. Angeblich brennen sie in den Augen und der Captain grinst danach heimtückisch. Wenn Männer über Fürze reden, haben sie die Eroberungsversuche eingestellt, oder? Ich weiß nicht, ob ich erleichtert sein soll oder unzufrieden. Man könnte denken, ich hätte mehrere Persönlichkeiten. Die eine absolut professionelle, die sich hektisch verabschiedet, sobald er vor mir steht, die gern mit ihm befreundet wäre, weil er lustig sein kann. Sogar eine angenehme Gesellschaft ist und er für Freunde alles stehen und liegen lässt. Außerdem die sich ihm an den Hals werfen will, um durchgenommen zu werden, bis ihr die Ohren schlackern wie die des Captains, wenn er seine 5 Minuten hat, er durch den Raum rast und sein Spielzeug herumwirft. Und zum Schluss ist da noch die peinlich nervöse, wenn ich ihn wiedersehe, als könnte man mir anmerken, was mir seinetwegen durch den Kopf geht. Diesen Samstag sehe ich ihn endlich als Amber wieder. Lange genug gedauert hat es ja. Mein Auto ist mittlerweile von der Werbefolie befreit, was fast so viel gekostet hat, wie sie anzubringen. Deshalb kann ich direkt vor der Halle parken und überprüfe im Rückspiegel den Sitz der Perücke, bevor ich aussteige. Wir scheinen allein zu sein, denn nur sein Privatwagen steht hier. Also allein. Okay, schaffe ich. Warum fährt er eigentlich diesen gigantischen Pickup mit Ladefläche? Was macht er in seiner Freizeit? Umzüge? Tiertransporte? Die Eingangstür wird von einem Keil ein Stück offen gehalten, was vermutlich ein Zeichen für mich ist, einfach reinzukommen. Das tue ich ohne zu zögern und marschiere direkt in die große Halle. Er steht mit dem Rücken zu mir und hält ein Leckerli zwischen den gehobenen Fingern. Sitz. Der Captain bellt. Das ist doch falsch. Setzen sollst du dich. Nein, nicht so gucken. Ach, dann nimm es halt. Kichernd gehe ich näher und obwohl ich keine Ahnung von Hundeerziehung habe, sage ich, so bringst du ihm bei, dass er bei dem Kommando Sitz bellen soll. Tarek dreht sich herum und wirft mir einen finsteren Blick zu. Habt ihr zwei euch etwa gegen mich verschworen? Mein Herz blutet, aber dann wollen wir mal sehen, was er kann, wenn er seine Woche bei dir hat. Welche Woche? Frage ich verwirrt. Er zuckt mit den Schultern. Eine Woche bei mir, eine bei dir. Oder willst du ihn wieder aussetzen? Nein, natürlich nicht. Ich dachte, du hast ihn aufgenommen. Ich habe keine Zeit für einen Hund und keinen Platz und keine Ahnung. Stell dich nicht so an. Er braucht nicht viel. Er will nur Gassi essen und Streicheleinheiten. Das bekommt man zeitlich unter. Platz findet er überall. Und Ahnung habe ich ebenfalls keine. Das kann man lernen. Ich muss dich vermutlich nicht daran erinnern, dass du ihn gefunden und mitgenommen hast. Aber er ist jetzt auch mein Baby, deshalb wird das Sorgerecht geteilt. Nein, nein, du kannst es komplett haben. Es ist doch sicher besser für den Captain, wenn er ein festes Zuhause hat. Ich glaube, es ist ihm egal. Solange er genügend Streicheleinheiten bekommt. Und ganz ehrlich, er pausiert und mustert mich, wie ich schon in der Hocke bin und den struppigen Hund ordentlich durchkraule. Nun, ich denke, du könntest jemanden gebrauchen, der wie er ist. Was soll das bedeuten? Jemanden, den du an dich ranlässt. Jemanden, der da ist, wenn du das Bedürfnis hast, etwas Atmendes zu streicheln. Jemanden, der keinem verrät, was in seinem Fell versickert. Weder Berührungen, noch Worte, noch Tränen. Warum sollte ich weinen? Frage ich aggressiv zurück. Vielleicht, weil du bereust, dass du dir nichts von der Sex-Bolognese hast einpacken lassen? Idiot, murmle ich und kraule vorsichtig hinter den Ohren des Captains, woraufhin er brummt und mit halb geschlossenen Augen ein langes Gesicht zieht, was wirklich lustig aussieht. Ja, aber der Idiot hat recht. Der Idiot klingt wie ein Hobbypsychologe. Vielleicht spricht der Idiot aus Erfahrung. Was? Ich hebe den Kopf und mustere ihn. Meint er das ernst, Mr. Selbstbewusstsein? Guck nicht so. Ich fand als Kind mal eine Katze, die in einem Kellerfenster festgesteckt hat. Ich habe sie rausgeholt, aber sie ist getorkelt und dann zusammengebrochen. Deshalb habe ich sie zum Tierarzt gebracht. Ich habe ihm all meine Wertsachen gegeben. Nun ja, die Wertsachen eines Kindes sind nicht unbedingt das, was ein Arzt als Zahlungsmittel akzeptiert. Er hat sie trotzdem behandelt und sie mir danach mitgegeben, samt Medikamenten, Futter und meinen Schätzen. Und deine Eltern? Frage ich dazwischen. Meine Eltern? Er zuckt mit den Schultern. Sagen wir es so. Andere nannten unsere Familie Asis. Und das war nicht ganz verkehrt. Sie konnten sich jeden Tag Kippen und Bier kaufen, aber sie hätten der Mrs., so habe ich sie genannt, kein Schälchen Wasser spendiert. Sie hat heimlich bei mir im Zimmer gewohnt. Meistens war sie eh unterwegs. Sie hat bei mir hauptsächlich gepennt und gefressen. Manchmal hat sie mich von der Schule abgeholt und mich nach Hause begleitet. Und ja, ich glaube, sie hat gespürt, wenn ich traurig war, denn dann war sie immer da und hat sich auf meinem Schoß zusammengerollt. Vielleicht hältst du es für Selbstbetrug, aber wenn ich sie gestreichelt habe, war ich weniger traurig.
Asis?
Ich dachte, er kommt aus einer Familie, die Geld hat. Schließlich hat er offensichtlich welches. Wie schafft er es eigentlich, so offen darüber zu reden, dass er traurig war und er davon überzeugt ist, die Katze hätte es besser gemacht? Nachdem Nicholas gestorben war, habe ich jedem erzählt, dass es mir okay geht, obwohl ich mich innerlich so betäubt gefühlt habe, als hätte man mich in Narkose gelegt. Mein Körper hat noch funktioniert, aber es war, als würde ich ihn nicht mehr bewusst steuern. Dann die Beerdigung. Danielle wollte keinen Trost von mir und gab mir auch keinen. Und unsere Eltern? Trotz allem haben sie nicht mit mir geredet, mich nicht mal angesehen. Sie haben mir nie verziehen, dass ich mich ihnen widersetzt habe. Und ihm niemals, dass er mich unterstützt hat. Der Friedhof war so voll und ich so allein. Ich glaube ihm. Ich glaube, Tarek, dass es mit einem Captain besser gewesen wäre. Was wurde aus der Mrs.? Frage ich etwas zu krächzend.
Sie kam eines Tages nicht mehr zurück.
Oh, warum?
Vermutlich hatte sie sich zum Sterben zurückgezogen. Sie war zu dem Zeitpunkt schon eine alte Lady, aber ich habe sie tagelang gesucht, weil sie alles war, was ich hatte. Sie war so viele Jahre meine Freundin und ich hatte schrecklich Angst um sie. Damals kannte ich meine Freunde noch nicht so gut. Es war alles recht frisch mit uns. Sie verbrachten Zeit im gleichen Jugendzentrum wie ich und bekamen mit, wie verzweifelt ich sie gesucht habe. Sie halfen mir und keiner von ihnen hat sich darüber lustig gemacht. Irgendwie hat die Suche uns richtig zusammengeschweißt. Zwar fanden wir sie nicht, aber sie hat mir dadurch ein paar Freunde hinterlassen. Ich werde sie nie vergessen, die kleine Mrs. Hast du die Katze auf meinem Oberarm gesehen? Das war mein erstes Tattoo, zu ihren Ehren.
Eine schöne Geschichte. Ich hatte noch nie ein Tier.
Und Freunde?
Fragt er. Meine Freunde waren alle aus der Szene und als ich ausgestiegen bin, hat sich der Kontakt verlaufen. Mein Bruder war mein bester Freund. Meine Unterlippe bebt und ein wimmerndes Geräusch quillt hervor. Schnell, bevor ich den Mut verliere, schiebe ich hinterher. Er fehlt mir schrecklich, weil er auch alles war, was ich hatte.
Glaub ich dir,
erwidert er leise. Eine komische Pause entsteht, bis er sanft fragt.
Willst du fahren? Gott sei Dank fragt er das. Ich kann nicht weiter darüber reden oder Fragen zu meinem Bruder aushalten. Eine Fahrt wäre jetzt genau das Richtige. Ja, will ich. Was hast du geplant?
Ich habe bereits zwei der Autos draußen geparkt und will, dass du eine Show um sie herum lieferst. Ich habe dir eine Liste gemacht, was ich gern sehen würde. Die Drohne wird dich verfolgen und von oben filmen. Dazu wären dann noch die Kamera auf der Motorhaube und die Onboard-Kamera. Am Ende steigst du aus und zeigst dich. Daraus machen wir dann ein Amber-Comeback-Video.
Guter Plan.
Weiß ich.
Mit einem genervten Schnauben nehme ich sein Telefon in Empfang und schaue mir an, was er sehen will, um es mir einzuprägen. Ich fahre viel zu kurz. Zumindest kommt es mir so vor, als ich denke, dass ich so ziemlich alles von der Liste abgearbeitet habe. Es ist berauschend. Auf eine so unglaublich angenehme Art, dass ich mit mir selbst in absoluter Balance bin. Tarek sitzt auf dem Dach eines der Autos, die er mitten auf dem Platz geparkt hat, und sieht mir zu. Vielleicht schaut er auch auf sein Telefon, um zu verfolgen, was die Drohne filmt, um ihr neue Anweisungen geben zu können. Ich achte nicht darauf, da ich mich auf das Auto konzentrieren muss. Mein Herz ist aufgeputscht und jubelt gleichzeitig. Möglicherweise juble ich auch tatsächlich, als ich das Lenkrad herumreiße und seitwärts auf die beiden Autos zudrifte, zwischen denen gerade eine Autolänge Platz ist, als wäre es ein leerer Parkplatz. Sobald ich das Auto ausgerichtet habe, kann ich nicht mehr viel tun, nur warten, ob mein Augenmaß nach den Trockenübungen vorher wirklich gut genug war. Der schwere Wagen schiebt sich mit der gesamten Kraft der Beschleunigung seitlich mit den weichen Reifen über den Asphalt. Und ich bilde mir ein, spüren zu können, wie sie Abrieb hinterlassen. Fast, als wäre ich das Auto und das Auto ich. Für den Moment ist es so. Und die Stärke des Wagens wiegt all meine Schwächen auf und lässt sie unwichtig werden. Als die Schnauze des BMWs genau auf der Höhe des Hecks mit dem vor mir ist und so für Sekundenbruchteile eine Linie von drei Autos bildet, grinse ich so sehr, dass meine Wangen spannen. Ja, per Perfekt. Der Moment ist sofort vorbei. Das Gefühl des Sieges nicht. Ich habe es immer noch drauf. Oh, wie gut das tut, dass wenigstens etwas gelingt. Ich drehe eine Runde und Tarek springt vom Wagendach. Mit einer großen Flagge in der Hand joggt er auf eine freie Fläche und schwenkt sie. Alles klar, ich weiß, was er will. Das Letzte auf der Liste. Die Kreise, die ich um ihn fahre, werden ständig enger, der Wagen immer schneller, bis ich das Lenkrad mit Gewalt festhalten muss, um der Zentripetalkraft zu trotzen. In dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, es drückt den Wagen erbarmungslos nach außen, reagiere ich. Meine Hände und Füße vollführen alles von allein, dann drifte ich in einem engen Kreis um ihn und hülle uns in dichten Reifennebel. Der Motor brüllt. Ich spüre, wie die Reifen sich über den Boden schieben, aber ich spüre noch viel mehr. Lebensfreude, Glück und pure Ausgelassenheit. Er schwenkt die Flagge mit dem Logo des Adrenaline Inferno Squads in einem großen Bogen. Die Drohne fliegt über ihn hinweg. Mein Blick ist fest auf ihn gerichtet, vorn, Seite, hinten, Seite, vorn. Er trägt einen Rennanzug, vermutlich weil er auch auf dem Video zu sehen ist. Einen Helm wollte er dafür nicht, und wenn ich das richtig deute, lächelt er. Mir gefällt das. So gut, dass ich nicht mehr aufhören kann. Der Reifennebel wird immer dichter, ich erkenne weniger und könnte einfach für die Ewigkeit weiter diesen Kreis um ihn ziehen. Mit einem beherzten Herumreißen des Lenkrads bin ich wieder gerade, nehme einen engen Bogen und fahre direkt auf ihn zu. Stoisch schwenkt er weiter und ich halte das Lenkrad eisern fest, während ich eine Vollbremsung hinlege, die mich hart in die Gurte drückt. Es dürften keine 5 Zentimeter mehr Platz sein, als ich den Wagen vor ihm zum Stillstand bringe. Er ist so irre, mir zu vertrauen. Da ich heute kein Handsystem trage, bin ich schnell ausgestiegen. Die Drohne kommt auf mich zugeflogen und ich denke daran, in einer etwas theatralischen Geste den Helm abzuziehen und das Haar der Perücke aufzulockern, um den Helm danach triumphierend in die Höhe zu strecken. Mein Herz rast nicht mehr. Es überschlägt sich fast dabei, das Adrenalin und die Befriedigung zu verarbeiten. In meinem Kopf ist kein Raum zum Denken. Ich werfe den Helm ins Auto und sehe mich verloren um. Wohin mit mir? Ich platze gleich. Tarek hat die Flagge abgelegt und tippt auf seinem Telefon, woraufhin die Drohne auf dem Wagendach eines der geparkten Fahrzeuge landet. Er steckt das Handy weg und sieht zu mir. Ich denke immer noch nicht, meine Beine vollführen den kleinen Sprint zu ihm von allein. Bremsen kann ich dieses Mal nicht. Es gibt keine 5 Zentimeter Abstand. Ich pralle voll gegen ihn, schlinge die Arme um seinen Hals und drücke die Lippen fest auf seinen Mund. Und dann breche ich in Tränen aus. Sie sind heiß, schmerzhaft und ziehen hart in meiner Brust. Irgendein Wirbel knackt, als er seine Arme um mich schlingt und mich mit einem Ruck noch fester an sich zieht. Seine Zunge ist so heiß wie meine Tränen und der Kuss schmeckt salzig, verboten und schiebt meine verworrenen Gefühle in mich zurück, dorthin, wo sie hingehören. Verschlossen und versteckt, ganz tief in mir drinnen, wo sie mich nicht entblößen können. Er wird grob, beißt mich sogar, und ich spüre, wie sein Brustkorb sich heftig unter seiner Atmung bewegt. Seine Präsenz ist dieses Mal genau richtig, denn sie nimmt alles ein, hindert mich weiter am Denken und am Analysieren der Schuldgefühle, dass ich Autofahren immer noch liebe, obwohl mein Bruder deshalb gestorben ist. Ich habe angefangen, aber er reißt mich einfach mit, gibt mir seine Zunge, Zähne und Lippen so, dass ich es durch meinen ganzen Körper hindurch spüre wie eine Horde wahnsinnig gewordener Schmetterlinge, die Chaos anrichten. Verwirrt blinzle ich, als er nicht nur den Kuss beendet, sondern mich auch noch an den Schultern ein Stück zurückschiebt, um mein Gesicht zu mustern. Nicht ansehen, nicht fragen, nichts sagen. Als könnte er meine Gedanken lesen, zieht er mich wieder an sich und küsst mich weiter. Nicht ganz so grob wie vorhin, etwas beherrschter, aber spürbar hungrig auf mehr. Sofort öffne ich den Mund für ihn und nehme seine Zunge in Empfang. Sie spielt mit meiner. Wir spielen zusammen und schaukeln uns damit weiter hoch. Er scheint es kaum aushalten zu können, denn seine Hände schließen sich um mein Gesicht und er verschlingt mich nahezu. Mir entkommt ein leises Seufzen, weil es so angenehm und ablenkend ist, offensichtlich begehrt zu werden. Das stachelt ihn weiter an, denn er knabbert, saugt und leckt, als würden wir nur mit dem Mund schon Sex haben. Alles andere hat sich zurückgezogen. Ich existiere bloß noch rein körperlich und dieser Körper verlangt nach Sex.
Danke, dass du dieses Bloom Stories Original gehört hast. Leider müssen wir hier Schluss machen, da die Story für die meisten Plattformen zu heiß ist. Um die komplette Version zu hören, besuche uns auf bloomstories.de und erstelle dir noch heute dein kostenloses Konto.